Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Krieg in Europa, das ist die Schlagzeile auf vielen, auch sehr unterschiedlichen Zeitungen heute. Krieg in der Nachbarschaft. Wir alle sind gestern früh in einer neuen Weltordnung aufgewacht. Naja, wobei haben wir nicht vielleicht auch lange eingelullt, wohlig und untätig zugeschaut, wie genau die sich rausgebildet hat. Jetzt jedenfalls nach dem russischen Überfall auf die ganze Ukraine und wohlgemerkt, dieses Land ist doppelt so groß wie Deutschland. Da stellen sich 1000 Fragen. Lässt sich Putin von dieser und womöglich von weiteren Aggressionen und Angriffen abbringen? Wenn ja, wie? Oder zeigen die vergangenen Wochen und der gestrige Tag nicht vielmehr, dass Verhandlungen, dass Sanktionen, Diplomatie ihn überhaupt nicht beeinflussen? Dass auch die NATO nichts hat, um den Kreml zu beeindrucken? Was passiert da jetzt? Wird es da einen Partisanenkrieg geben in der Ukraine, wenn Russland seinen Nachbarn wirklich überrollt und besetzt? Wird sich die NATO doch noch militärisch engagieren? Und wo würde das hinführen? Und sollte es bei Sanktionen bleiben, also bei dem aktuellen Stand, wie schmerzhaft dürfen die ausfallen? Auch für uns, für die europäische und für die Weltwirtschaft? Oder setzen wir doch lieber auf Sanktionchen? Ich möchte aber heute hier auch von Ihnen wissen, wie gehen Sie ganz persönlich um mit dieser Angst, die dieser Überfall verbreitet? Wir dachten lange Zeit, Europa, das steht für Frieden und Sicherheit und lernen jetzt unter Schmerzen. Aktuell ist das ein frommer Wunsch. Ich möchte wissen, was Ihnen durch den Kopf geht und auch solche Sachen ganz praktisch. Wie sagen Sie es Ihren Kindern, die ja jetzt mitbekommen, dass nicht nur Corona, sondern auch ein Krieg alles auf den Kopf zu stellen droht? Wir haben das ursprünglich für heute geplante Thema kurzerhand rausgeschmissen, das holen wir nach, möchten aber von Ihnen heute aktuell wissen und diskutieren, wie Sie die aktuelle Situation erleben. Welche Möglichkeiten sehen Sie auf der politischen, auf der privaten Ebene mit dieser neuen Weltordnung umzugehen? Oder würden Sie sagen, nee, so neu ist die gar nicht? Werden Sie jetzt zynisch oder ist Zynismus der neue Realismus? Engagieren Sie sich vielleicht mit Demos, mit Aktionen? Wir gehen davon aus, dass Sie alle das, was seit gestern passiert, nicht kalt lässt. Vielleicht haben Sie Wurzeln in der Ukraine oder in Russland oder Sie haben Freunde dort. Vielleicht sorgen Sie sich auch um den Zustand der Bundeswehr oder sind selbst Soldatin oder Soldat. Also lassen Sie uns bitte wissen in dieser Sendung heute, wie Sie mit dem, was in der Ukraine passiert, umgehen, ob und wie Sie selbst aktiv werden. 0331 70 99 111, das ist die Nummer dafür. Where do you go? An diesem Vormittag rückt die russische Armee weiter vor in der ganzen Ukraine, aber insbesondere auch auf deren Hauptstadt, auf Kiew. Und der ukrainische Präsident fühlt sich alleingelassen.
An diesem Morgen verteidigen wir unseren Staat allein. Wie gestern auch. Die stärksten Mächte der Welt schauen aus der Ferne zu. Haben die gestrigen Sanktionen Russland überzeugt? Wir hören in unserem Himmel und sehen auf unserem Boden, dass dies nicht ausreicht.
Sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Und wir möchten das heute mit Ihnen diskutieren. Das, was da gerade passiert, das, was Sie dazu denken. Sehen Sie Möglichkeiten, politisch, aber vielleicht auch privat auf einer kleinen menschlichen Ebene zu helfen, einzugreifen? Welche Instrumente verbleiben? Das wollen wir diskutieren. 0331 70 99 111 ist die Nummer dafür. Tag 2 nach dem Überfall der Ukraine durch die russische Armee. Mehr als 130 Menschen sollen in diesem Krieg bereits gestorben sein. Die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss und es könnte sein, dass noch heute russische Panzer über den Kiewer Maidan rollen. Gleichzeitig geht für die meisten Menschen in Deutschland das Leben ganz normal weiter. Arbeit, Schule, Freunde treffen, schlafen gehen, frühstücken. All das, was die Menschen in der Ukraine nicht mehr machen können, weil die nämlich in U-Bahn-Schächten sitzen, in Kellern oder Bunkern oder auf der Flucht sind. Wie geht eine Ukrainerin in Berlin mit dieser Belastung, diesem Wissen um? Das möchte ich mit Alexandra Bienert besprechen, die seit 17 Jahren in Berlin lebt. Schönen guten Tag, Frau Bienert.
Guten Tag.
Was wissen Sie über Ihre Familie und Ihre Freunde in der Ukraine? Ich weiß, Ihre Mutter lebt in Kiew. Was wissen Sie? Wie geht's ihr?
Ja, sie lebt in Kiew. Ich weiß mittlerweile, dass es zu spät ist, sie da rauszuholen, weil die Zugänge versperrt sind. Ich weiß auch, dass viele versuchen ja, die Ukraine zu verlassen, aber es war mein Fehler auch, dass ich sie da nicht rausgeholt habe. Das heißt, heißt es jeden Tag aufwachen und erstmal anrufen und fragen, ist alles okay?
Wie geht's Ihnen mit diesem Wissen und mit der großen Sorge?
Ja, wir sind in Ohnmacht. Wir sind verärgert, aber auch auf Deutschland. Ich bin mittlerweile deutsche Staatsbürgerin und ich finde, es ist eine Schande, dass Deutschland viele wichtige Schritte gerade blockiert.
Sie sind natürlich nicht nur, haben nicht nur Wurzeln in der Ukraine, Sie sind auch politische Aktivistin und sagen, es ist eine Schande, was Deutschland tut oder lässt. Welche Reaktion würden Sie sich wünschen?
Ja, ich denke, wir müssen uns alle klar werden, dass das, was da gerade passiert, uns alle angeht. Der Krieg geht uns alle an. Das heißt, die unterlassene Hilfeleistung an die Ukraine macht die deutsche Regierung gerade mitverantwortlich am Geschehen. Das muss ich ganz klar sagen. Russland muss vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Es muss ein Embargo gegen Rohstoffe aus Russland verhängt werden, was Kohle und Gas betrifft. Und ich spreche schon gar nicht mehr darüber, dass wir Abwehrsysteme gegen Raketen brauchen. Ich glaube, das ist mittlerweile zu spät. Aber mit Sanktionen gegen Russland können wir immer noch etwas bewirken. Und ich bitte die deutsche Regierung darum, es zu tun.
Das heißt, die Sanktionen, die jetzt verhängt wurden, auch auf europäischer Ebene, die nehmen Sie eher als Sanktionchen wahr? Das sind nicht ausreichend starke Mittel.
Ja, es sind nicht ausreichend starke Mittel. Es ist gut, dass sie verhängt wurden, aber es ist zu wenig. Und Herr Habeck hat es als einen strategischen Fehler jetzt benannt. Ich denke, es ist einfach, wir müssen uns alle fragen, was mit unseren Wertenormen ist. Und wir müssen uns auch alle klar machen, wir sind hier in Deutschland nicht frei, bis die Ukraine nicht frei sein wird.
Denken Sie, dass diese Parallelisierung, die Sie gerade gezogen hat, also dass die Unfreiheit, die jetzt über die Ukraine kommt, uns auch direkt betrifft? Denken Sie, diese Annahme ist verbreitet auch in der deutschen Bevölkerung, diese Gleichstellung?
Das weiß ich nicht, aber ich sehe einfach, dass man anfängt jetzt über Gaspreise zu diskutieren und ja, was wird uns die Heizung kosten? Ich denke, wir müssen uns alle klar werden, es ist eine Diktatur, die gerade auf die Ukraine zurollt und die sie dann um Gottes Willen verschlingt. Und das heißt, der Krieg heißt immer Kriegsverbrechen, der Krieg heißt immer viele Opfer. Und ich denke, das will hier keiner. Und Deutschland muss möglichst alles Mögliche tun, was Deutschland kann.
Jetzt haben Sie Erwartungen an die Politik formuliert, an die deutsche Politik, an die internationale. Was erwarten Sie denn von Ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen in Deutschland? Was könnten wir, jeder Einzelne tun?
Ja, die Mitbürgerinnen und Mitbürger haben ihre Solidarität jetzt bekundet. Ich bin auch persönlich sehr dankbar jedem, der uns schreibt. Das kann man, und es wäre gut auch, wenn man das weiterhin macht. Schreiben Sie Ihren Bekannten aus der Ukraine, ob dort oder hier. Fragen Sie, ob Sie helfen können. Und wir sammeln natürlich humanitäre Hilfe. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Und das Zweite, was Sie machen können, man kann an jeden Abgeordneten schreiben. Das kann immer noch jeder Deutsche oder jede Deutsche tun.
Sagt Alexandra Bienert. Sie ist gebürtige Ukrainerin und lebt als deutsche Staatsbürgerin schon lange in Berlin und muss von hier aus mit ansehen, wie russische Truppen das Land unter ihre Kontrolle bringen. Haben Sie besten Dank für das Gespräch, Frau Bienert.
Ich danke Ihnen.
Völlig klar, der russische Überfall auf die Ukraine betrifft uns alle auf ganz vielen sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen, sagt auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
Dieser Krieg in unserer direkten Nachbarschaft wird auch für uns in Deutschland Folgen haben. Die Sanktionen gegen Russland, steigende Preise und fallende Aktienmärkte werden auch Rückwirkungen auf Deutschland haben.
Erste Auswirkungen davon sehen wir schon. Die Börsen rauchen ab, der Ölpreis steigt, Benzin wird teurer. Und Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de sagt, das kann alles noch so weitergehen.
Also ich habe heute Morgen mal geguckt, heute Morgen sind es 5-6 Cent mehr, als es zum Jahresbeginn so waren. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel und da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben, was wir aber natürlich nicht hoffen wollen. Und die Frage ist eher, wo kommt unser Rohöl her, wo wird das verarbeitet? Und in Schwedt, wo das meiste Benzin für Berlin und Brandenburg entsteht, das ist eine russische Raffinerie. Die gehört Rosneft.
Konkret heißt das, auch Jobs sind ganz direkt betroffen.
Man würde sich ja später nicht stilllegen, sondern die Frage ist, ob man diesen Verkauf, der erst letztes Jahr stattgefunden hat, rückgängig machen könnte, um da schon mal an, vielleicht auch anders mit umzugehen. Und es gibt natürlich auch im Maschinenbau oder in der Autoindustrie Leute, die für Russland produzieren. Die Autoindustrie hat 4 Milliarden Umsatz in Russland letztes Jahr gemacht. Und das sind natürlich vor allen Dingen die schicken Autos, also die BMWs und die Daimlers.
Gleichzeitig bringen Unionspolitiker ins Spiel den Ausstieg aus der Atomkraft und dem Kohleabbau. Letzteres haben wir gestern auch schon vernommen vom SPD-Ministerpräsidenten in Brandenburg, von Dietmar Woidke. Wie stehen Sie zu diesen Fragen? Oder denken Sie vielleicht gerade weniger an die Energiesicherheit, an die Versorgung mit Wärme, mit Gas und so weiter, als an die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt auf der Suche sind nach Schutz und nach Obdach? Ich wüsste gerne, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an diese Eskalation denken und welche Möglichkeiten bleiben einzugreifen? 0331 70 99 111. Wir haben das Thema dieser Sendung, in der Ihre Meinung ja immer im Mittelpunkt stehen soll, geändert und haben kurzerhand beschlossen, gestern Mittag natürlich sprechen wir heute über den russischen Angriff, über den Überfall auf die Ukraine und wollen wissen, wie es Ihnen damit geht. Und einige Hörerstimmen haben wir bereits gesammelt, beispielsweise die von Ingo.
Ich bin total wütend über Putin. Das ist für mich echt jetzt, das hat er bewiesen, skrupelloser Verbrecher. Der sich mit den Regierungsoberhäuptern die letzten Wochen trifft, den Scheinheiligen spielt und im Grunde genommen schon den Aufmarschplan in der Tasche hatte. Das ärgert mich maßlos.
Ingo ist richtig wütend. Angerufen hat auch Grock. Das ist ein Künstlername. Er sagt, er verarbeitet seine Eindrücke folgendermaßen.
Ja, also ich gehe folgendermaßen damit um, dass ich gerade das Ganze versuche, ich bin Musiker, in einem Lied zu verarbeiten. Ich bin absolut schockiert davon, dass man Fernseher, also über das Fernsehen oder auch übers Internet zusehen kann, quasi wie die Leute dort sterben und so.
Und Hörerin Marina sagt, eine Freundin von mir ist ganz, ganz direkt betroffen.
Das, was dort passiert ist, betrifft mich persönlich. Ich bin gestern Morgen geweckt worden durch eine Nachricht meiner Freundin aus Kiew. Die hieß, Klitschko schreibt, es ist Krieg. Auf den Straßen ist Chaos und die Kaufhallen sind leer. Wir kommen nicht weg. Seit heute Morgen ist meine Freundin auf der Flucht. Ich rufe sie fast bis zur polnischen Grenze. Ich würde sie dann dort abholen wollen mit ihrer Lebenspartnerin. Ich hoffe, sie kommt raus.
Das sind nur 3 Eindrücke und ich wette, bei Ihnen gibt es noch viel, viel mehr, wie Sie umgehen mit der aktuellen Situation, welche Möglichkeiten Sie sehen, privat einzugreifen, wie Marina, die hofft, ihrer Freundin helfen zu können, oder aber natürlich auch politisch. Also was sollte jetzt passieren seitens der deutschen Bundesregierung, der EU oder aber auch der NATO? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen unter 0331 70 99 111. Matthias Platzeck, kennen Sie sicherlich, ehemals brandenburgischer Ministerpräsident, SPD-Mitglied und seit 8 Jahren ist er Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Heute früh hat meine Kollegin Julia Menger mit ihm gesprochen, denn er ist ja einer derer, die bis zuletzt versucht haben zu vermitteln zwischen Deutschland und Russland. Dafür wurde er auch ausgiebig kritisiert, also es wurde kritisiert, er sei Putin gegenüber nicht kritisch genug. Julia hat ihn gefragt, ob er Putin unterschätzt habe in den vergangenen Jahren. Und interessant war das, was man danach nicht gehört hat. Es folgte nämlich eine 5-sekündige Pause, die brauchte Matthias Platzeck, um sich zu sammeln. Dann hat er folgendermaßen geantwortet.
Das ist eine Tragödie, wo ich im Moment noch fassungslos bin. Und ja, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Er hätte es nicht für möglich gehalten und klingt tatsächlich mitgenommen. Mit dem Deutsch-Russischen Forum ist er natürlich vielfach nach Russland gereist, hat Initiativen vor Ort getroffen und dann hat er diese Ohnmacht, die er jetzt fühlt, nochmal formuliert.
Sie müssen sich vorstellen, wenn da Menschen sitzen, die einen großen Teil ihrer Freizeit, die haben ja alle auch noch andere Aufgaben, über viele Jahre damit verbracht haben, genau diese Brücken zu bauen und letztlich genau dafür zu arbeiten, dass das nicht passiert, was jetzt passiert ist. Dann sind sie erstmal auch, sie stehen vor einer Wand und haben das Gefühl, das war alles völlig sinnlos. Dieses Gefühl darf uns nicht ergreifen. Wir haben auch gesagt, wir werden in irgendeiner Form weitermachen. Aber Sie haben gefragt, wie es jetzt gehen soll. Ich kann es Ihnen noch nicht sagen. Wie wir nach diesem Kulturbruch, nach dieser Gewaltanwendung, wie man da wieder in ein Fahrwasser kommt, was irgendwie ein Stück Zukunft verheißt, ist mir im Moment noch rätselhaft.
Also die Arbeit der vergangenen Jahre war sinnlos. Das ist das Resümee. Aber dann, merken Sie wahrscheinlich auch, versucht er konstruktiv zu werden und sagt, wir müssen Wege suchen und finden. Zumal, so sagt Matthias Platzek, wir auch nicht wirklich ohne Russland könnten.
Wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit sehen, die ja bleiben, denen wir uns jetzt im Moment durch dieses Handeln des russischen Präsidenten überhaupt nicht so widmen können, wie wir es müssten. Ich sage nur, Bewältigung des Klimawandels, diese Arbeit bleibt uns ja nicht erspart. Das wird ohne Russland, dem größten Land der Welt, überhaupt nicht gehen. Oder gucken Sie sich einen anderen Punkt an, der ja auch bleibt. Russland ist die zweitgrößte Atommacht der Welt und ist unser Nachbar. Also wir müssen Wege finden, auch in Zukunft. Aber jetzt gilt es erstmal, alle politische Kraft darauf zu verwenden, dass dieser Krieg möglichst schnell endet und möglichst wenig Leid, er hat schon genug Leid gebracht in den vergangenen Tagen, noch auslöst.
Welche Möglichkeiten, welche Instrumente sehen Sie, diesen Krieg zu beenden und zu befrieden? 0331 70 99 111. Das sind die Fragen, die ich heute mit Ihnen diskutieren möchte. 0331 70 99 111. Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Außenminister Sergej Lavrov. Besuche im Kreml, Beratung, Diplomatie. Seit gestern wissen wir, all das war Schauspiel. Der Kreml hat das wahrscheinlich schon früher gewusst. Welche Optionen bleiben also noch? Das möchte ich besprechen mit Christopher Dase von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Er ist dort als Politikwissenschaftler zuständig für transnationale Sicherheitspolitik. Also das, was gerade mächtig gefragt ist. Guten Tag, Herr Dase.
Guten Tag.
Was wir gerade erleben ist, dass Sanktionen verhängt werden gegen Russland. Manche sagen Sanktionchen, weil es Hemmungen gibt, das zu tun, was eben nicht nur die russische, sondern auch die Weltwirtschaft insgesamt stark beeinträchtigen würde, nämlich Russland den Zugang zum Bankennetzwerk SWIFT abzuklemmen. Wer wird das, was bislang verhängt wurde, den Kreml zum Umdenken bewegen, wenn noch klar sichtbar ist, die schärfste aller Sanktionen wird nicht aufgefahren?
Nein, das wird sicher Russland nicht davon abbringen, diesen Krieg weiterzuführen. Das ist ganz klar. Das ist eigentlich auch gar nicht beabsichtigt unbedingt. Und ich würde mal sagen, selbst die Sanktionen, wenn man tatsächlich zur größten Waffe greifen würde, tatsächlich SWIFT kappen würde, selbst das würde Russland nicht zum Einlenken bringen.
Entschuldigen Sie, dass ich gleich reingritsche. Sehen Sie Möglichkeiten, die Russland zum Einlenken bewegen würden? Oder gibt es die aktuell gar nicht?
Nein, aktuell sehe ich diese Möglichkeiten nicht. Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Natürlich hätte SWIFT eine stärkere, sagen, normative Wirkung. Und darum geht es den Sanktionen ja auch im Wesentlichen. Wir können nicht erwarten und haben eigentlich auch nie realistischerweise erwartet, dass zum Beispiel Sanktionen gegen die Annexion der Krim Russland dazu bringen würden, die Krim wieder zu verlassen.
Das heißt,
aber Sanktionen sind wichtig, trotzdem wichtig, um zu zeigen, wir halten an den Normen und Regeln der internationalen Politik fest, auch wenn sie von Russland gebrochen werden.
Okay, also damit wird sozusagen ein Status quo dokumentiert. Sie sagen, darüber hinaus gibt es keine Möglichkeiten. Dann frage ich so ein bisschen auf der Metaebene. Gibt es Möglichkeiten, sich diese Möglichkeiten zu verschaffen? Oder schauen wir tatsächlich zu, wie Russland die Ukraine annektiert?
Es gibt natürlich Möglichkeiten, weiter diplomatischen Druck auf Russland auszuüben. Es gäbe die Möglichkeiten von Waffenlieferungen. Aber solange tatsächlich der Westen nicht auch militärisch eingreifen will, und das will er erklärtermaßen nicht und vernünftigerweise nicht, läuft es in der Tat darauf hinaus, Russland in der Ukraine weitgehend walten zu lassen.
Sie sagen, der Westen will militärisch nicht eingreifen. Es sieht auch ganz danach aus, dass er das überhaupt nicht kann. Christian Sievers hat gestern im Heute-Journal den General AD Egon Rams gefragt, können wir uns, kann sich die Bundesrepublik überhaupt selbst verteidigen? Wir hören uns das mal an.
Fragen wir mal ganz konkret. Es will ja keiner hoffen und es steht aktuell natürlich auch nicht zur Debatte, dass tatsächlich die Bundeswehr dieses Land, Deutschland, verteidigen muss. Wäre sie dazu in der Lage aktuell?
Nein.
Kurze, Nein.
klare Antwort, nein.
Also vier Buchstaben, nein. Deutsche Politik hat versagt, den Verlautbarungen nach, so wie man das hört, hat sie das auch begriffen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass sie umsteuert? Kann sie umsteuern?
Na, sie kann natürlich umsteuern. Der Finanzminister hat es ja schon angedeutet, dass mehr Mittel für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr bereitgestellt werden wird. Da gibt es einen großen Konsens, nicht nur in der Regierung, sondern auch in der Opposition. Das wird demnächst auf den Weg gebracht werden und das ist auch dringend nötig. Ich glaube, da besteht in der Tat Einigkeit.
Okay, das, was Sie uns schildern, ist natürlich vollkommen desillusionierend. Ende des Jahres, am 30.12., da vor 100 Jahren wurde die Sowjetunion gegründet. Wir sehen gerade, wie der russische Präsident Putin sozusagen die ersten Geschenke vorbereitet. Gehen Sie davon aus, dass es bei der Ukraine bleiben wird oder ist das ein Auftakt?
Das ist die ganz große Frage. Ich denke, dass die Ukraine der Fall sind, ja, mit dem sich Russland erstmal begnügen wird.
Wie wir das bei der Krim auch dachten.
Ja, naja, also die nächsten Länder sind einfach NATO-Länder und Russland ist klug genug, tatsächlich keine NATO-Länder anzugreifen, denn das würde genau den großen Konflikt mit dem Potenzial einer nuklearen Eskalation heraufbeschwören. Daran hat weder der Westen, aber auch Putin und Russland kein Interesse.
Soweit die Analyse von Christopher Dase von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Haben Sie vielen Dank, Herr Dase, für das Gespräch heute Morgen.
Sehr gerne.
Und jetzt wüsste ich von Ihnen gerne, welche Möglichkeiten sehen Sie? Teilen Sie die Analyse, dass es derzeit keine gibt? Das wäre natürlich das bitterste Resultat. 0331 70 99 111. Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Sie haben gerade das ziemlich ernüchternde Gespräch gehört, das ich geführt habe mit Christopher Hase, Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte. Der sagte, wir haben gerade keinerlei Möglichkeiten einzugreifen, ob Sanktionchen oder Sanktionen, all das wird kurzfristig an der Situation nichts ändern. Ich bin gespannt, ob Sie weitere Möglichkeiten sehen. 0331 70 99 111, wie Sie auch umgehen mit der aktuellen Situation. Und angerufen hat Martin.
Mich macht vor allen Dingen diese Blauäugigkeit der deutschen Politiker fassungslos. Ist ja alles mit Ansage passiert, was dort gerade passiert in der Ukraine leider. Es war absehbar und ich denke, dass Putin da mit wirtschaftlichen Dingen schwer zu beeindrucken. Und ich weiß nicht, was man macht. Auf keinen Fall Waffen liefern an die Ukraine, das macht jetzt alles noch schlimmer, denke ich mal. Da passiert alles mit Ansage. Also der Mann ist nicht berechenbar.
Auf keinen Fall Waffen liefern, sagt Martin. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Ihnen vielleicht auch Kontra gibt und dass Sie denken, ein paar symbolische Helme zu schicken, kann aber auch nicht die Antwort sein. Würde mich interessieren, wie Sie auf diesen Punkt nochmal reagieren. Und gemeldet hat sich auch Clarissa.
Ich bin leider der festen Überzeugung, dass die Ukrainer überhaupt keine Chance gegen die Russen haben. Und dass von daher jedes Menschenleben, was jetzt verloren geht, weil der ukrainische Präsident auch seine Männer dazu aufruft, zu den Waffen zu greifen, jedes Menschenleben einfach eins zu viel ist. Und ich den Ukrainern ehrlich gesagt empfehlen würde, alle weiße Fahne zu hissen, auf die Straßen zu gehen, sich hinzusetzen und sich einfach zu kapitulieren, um einfach Menschenleben zu retten. Sie haben sowieso keine Chance.
0331 70 99 111. Erzählen Sie uns, was Ihnen durch den Kopf geht, wie Sie aktuell umgehen mit der Situation, welche Möglichkeiten Sie dann vielleicht doch noch sehen. Vor ein paar Wochen haben viele von uns noch gehofft, diplomatische Bemühungen könnten die Zuspitzung an der russisch-ukrainischen Grenze auflösen, deeskalieren. Und da hat uns unser Hörer Klaus Pohl geschrieben, ihm hat dieser russische Truppenaufmarsch an der Grenze Sorgen gemacht. Und zwar, ich zitiere mal aus der Mail, als Mensch, der bisher das Glück hatte, in seinem Leben nie persönlich von Krieg betroffen gewesen zu sein und das sehr zu schätzen weiß. Als solcher hat Klaus Pohl geschrieben. Hallo Herr Pohl.
Hallo.
Jetzt ist der Krieg da und auf jeden Fall näher an uns, an Sie auch herangerückt. Was löst das in Ihnen aus?
Ja, die schlimmsten Befürchtungen eigentlich. Krieg ist immer für mich sehr, sehr schlimm. Ich will das auch ganz deutlich am Anfang sagen. Es ist immer die letzte Möglichkeit für mich, Konflikte zu lösen, die nach Möglichkeit ausgeschlossen werden sollte. Das bezieht sich auf die regionale Gefahrensituation dort in der Ukraine mit all dem Leid und den schlimmen Auswirkungen für die Menschen dort. Aber es ist natürlich auch so eine europaweite Dimension, weil eben da die Machtblöcke so an Grenzen aufeinanderstoßen. Und was ist, wenn es eskaliert? Ja, die Drohung diesbezüglich gibt es ja schon. Ja,
Es ist ja schon in der Eskalation. Als Sie uns geschrieben haben, haben Sie geschrieben, Sie würden gerne die Möglichkeiten einer Deeskalation diskutieren. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie vorhin das Gespräch mit dem Politikwissenschaftler gehört haben, der sagt, die gibt es aktuell nicht. Fallen Ihnen noch welche ein?
Ja, ich denke, wir können nicht einfach so sagen, die gibt es nicht. Ich finde, zunächst mal ist diese Position, die man einnimmt, ich habe auch am Montag diese Rede von Präsident Putin mir genau angehört, die Art und Weise, wie wir mit Ansichten, Standpunkten des russischen Präsidenten umgehen, die sind zu einseitig. Wir müssen, ob uns das gefällt oder nicht, aber vielleicht unsere Komfortzone so ein bisschen verlassen und alte Positionen auch ein bisschen in Frage stellen, vielleicht auch unsere alten Entscheidungen in Sachen NATO-Osterweiterung uns mal vergegenwärtigen. Wie sieht die Situation auf der russischen Seite aus? Wie wird das wahrgenommen? Wie ist die Bedrohungslage aus dieser Sicht einzuschätzen? Und dann in Gespräche gehen. Wir müssen versuchen, kurzfristig irgendwie einen Waffenstillstand hinzubekommen. Ja, aber da kann man nicht wieder mit irgendwelchen, leeren Argumenten zu Putin gehen, dann wird er sich darauf nicht einlassen. Man muss sich überlegen, was kann den russischen Präsidenten bewegen, die militärischen Handlungen einzustellen, je eher, desto besser.
Wenn ich den Herrn Dase eben richtig verstanden habe, die komplette Einverleibung der Ukraine, dann ist, in Klammern, fürs Erste Ruhe.
Es kann sein, dass es jetzt soweit kommt. Es ist ja leider so, dass bisher alle diplomatischen Bemühungen versagt haben, weil man hat ja auf die Ankündigungen, die seitens der russischen Seite gemacht worden sind, finde ich, in allen diplomatischen Bemühungen nicht ernsthaft reagiert. Ne? Ich meine, er hat es ja klipp und klar schon vor längerer Zeit dargelegt in verschiedener Form, was sein Problem ist. Und in dieser Rede am Montag wurde deutlich gesagt, es ist für die russische Seite das Gefühl, man hat das Messer an der Kehle. Ja, weil es sind nun mal die alten Feinde und es wurden alte Versprechungen in Sachen NATO-Osterweiterung gebrochen. Ich meine, von dieser russischen Sichtweise damals nach 1989 haben wir als Deutschland ja profitiert. Wir haben die Einheit dadurch bekommen. Ja.
Also Sie sagen, versetzt euch mal in die Schuhe Putins sozusagen. Und was Sie jetzt betreiben, ist natürlich in gewisser Weise auch eine Verschiebung. Sie sagen, die NATO-Osterweiterung wird im Kreml als Bedrohung wahrgenommen. Deswegen wird sich da gewehrt. Dennoch geht ja die Aggression jetzt ganz klar von Russland aus. Also was Sie sagen würde bedeuten, NATO gibt nach.
Ich denke, wir müssen uns eingestehen, dass Fehler gemacht worden sind, weil bei allen Bestrebungen, die NATO in Richtung Osten zu erweitern, auch was Wünsche dieser beteiligten Länder betrifft, haben wir aber dabei vergessen, wie wirkt sich das auf die Sicherheitsbedürfnisse Russlands aus. Und Russland selber, das hat Herr Putin auch nochmal zum Ausdruck gebracht, hat ja auch angeboten, wir würden selber auch gern Mitglied der NATO werden, wir sind bereit dazu. Das würde natürlich alte Feindbilder auch auflösen, aber das wurde dann dankend abgelehnt, zum wiederholten Mal von der NATO übrigens, ne, und westlichen Bündnissen. Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, na gut, die eine Seite, und Herr Putin hat der Ukraine nicht, finde ich, nicht das Selbstbestimmungsrecht oder das Existenzrecht abgesprochen. Er hat nur auf die gemeinsame Geschichte verwiesen. Naja, schon. Das ist jetzt natürlich die Tragik an der ganzen Geschichte, weil das vorher nicht ohne krieglich oder ohne aggressive Mittel hinbekommen haben in Form von diplomatischen Bemühungen.
Herr Pohl, vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Ausführung, und ich würde das gern zur Diskussion stellen. Die Analyse von Klaus Pohl lautet, es tut mir leid, mit Blick auf die Uhr muss ich tatsächlich in Landeanflug kommen. Die Argumentation lautete, da hat die NATO einiges verschlafen, da haben das westliche Verteidigungsbündnis nicht gesehen, was sich zusammenbraut, und muss darauf jetzt reagieren. Mich würde natürlich interessieren, teilen Sie die Argumentation? 0331 70 99 111 wäre die Nummer dafür. Besten Dank. Vorhin habe ich mit Klaus Pohl gesprochen, Radio 1-Hörer, der sagte, naja, das, was da jetzt passiert in der Ukraine, der Überfall, der Angriff, den hat der Westen mitverzapft die NATO, nämlich im Zuge ihrer Osterweiterung oder zumindest der Bestrebungen. Und darauf gibt es natürlich direkt Reaktionen. Diese hier kommt von Pierre.
Man braucht nur zu gucken jetzt momentan, was passiert in Russland, wenn Demos auf der Straße kommen. Und aber 1000 Menschen werden verhaftet, weil sie gegen den Krieg sind. Putin ist doch ein Diktator. Das muss man das klarstellen. Und ich habe keine Lösung von mir aus. Aber die NATO hat, ja, der Westen hat auch einige Fehler sind begangen. Ja, das muss man zusehen, ja. Aber es ist doch kein Grund, um einen Krieg auszulösen. Ich meine, der Krieg in der Ukraine jetzt ist ausgelöst worden von Putin selbst. Und wenn Herr Pohl dann noch Fragen hat, der sollte den Kommentar von Herr Feldenkirchen gestern auf Radio 1. Er sollte sich gut zuhören und überlegen.
Das ist die Ansicht von Pierre, der sagt, wenn da nun der Fehler, der hauptursächliche Fehler in der NATO gesucht wird, dann ist das eine Art der Schuldumkehr. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu weitere Ansichten gibt. Lassen Sie uns die wissen unter 0331 70 99 111. Wir diskutieren in dieser Sendung über den russischen Angriff, über den Überfall auf die Ukraine. Wir haben hier gesprochen mit Ihnen, mit diversen Experten über das, was da noch an Möglichkeiten auf dem Tisch liegt. Aber vor allen Dingen wollen wir wissen, was fühlen Sie jetzt im Moment? Wie gehen Sie um mit der aktuellen Bedrohung? Und bei uns sind hunderte von Kommentaren eingegangen und zusammengefasst werden jetzt von meiner Kollegin Cora Knoblauch. Hallo Cora.
Hallo Katja. Ja, also die Situation in der Ukraine bewegt natürlich auch unsere Hörerinnen und Nutzerinnen offenbar sehr, mehr vielleicht auch noch als andere Themen. Also wir haben noch mehr Kommentare als sonst. Zum einen herrscht totale Fassungslosigkeit. Zum Beispiel schreibt Claudia, ich bin traurig, schockiert, damit habe ich nicht gerechnet, dass sowas im 21. Jahrhundert passiert. Holger und viele andere sagen, sie fühlen vor allem Ohnmacht. Das Wort Ohnmacht taucht wirklich sehr oft auf. Caro schreibt, ich habe Angst, dass es auf weitere Länder übergreift und am Ende ein neuer Weltkrieg entsteht. Zum anderen denken unsere Hörerinnen und Nutzerinnen aber auch über mögliche Auswirkungen nach. Jan Gui zum Beispiel denkt daran, dass es ja auch noch einen weiteren möglichen Aggressor gibt, nämlich China. Und meint, wenn Putin mit seinem Vorgehen erfolgreich durchkommt, wird sich das gleich bald in Taiwan wiederholen. China hat derzeit die komfortable Situation, sich anschauen zu können, ob der Weltverbund der Staaten willens und in der Lage ist, dem Imperialismus etwas entgegensetzen zu können. Andreas schreibt, das ist der Anfang vom Ende. Wer sagt denn, dass es nur in Anführungszeichen um die Ukraine geht? Was, wenn die Reise weitergeht, wenn Putin mit der Ukraine fertig ist, wird er Lettland, Estland und Litauen überfallen? Es gibt natürlich auch noch ein paar wenige Putin-Freunde, allerdings wenige, die haben auch kommentiert, der Westen ist selbst schuld, schreibt Uwe, und lasst Russland in Ruhe, fordert Timo.
Das ist so in etwa die Gemengelage, die wir hier auch in der Sendung On Air hatten. Auf Insta haben wir ja auch gefragt, was sind eure Gedanken und Gefühle angesichts des Angriffs auf der Ukraine? Gibt es da andere Antworten?
Ja, auch da an der Insta-Story haben wir unglaublich viele Reaktionen bekommen. Fassungslosigkeit, Entsetzen und Wut, das sind so die drei Hauptschlagworte, die am häufigsten vorkommen in den Story-Antworten. Und viele Nutzerinnen schreiben, dass sie ganz einfach blanke Angst spüren. Zoe und Ma zum Beispiel haben gepostet, alle Grundfesten sind erschüttert. Ich würde sagen, der Grundtenor vieler ist, dass wir im Jahre 2022 uns in so einer gefährlichen Kriegssituation befinden. Das haben schlichtweg viele nicht für möglich gehalten.
Das berichtet uns Cora Knoblauch mit dem Blick auf Ihre Reaktionen in den Netzwerken. Natürlich können Sie dort weiter diskutieren oder aber auch hier weiterhin anrufen unter 0331 70 99 111. Besten Dank, Cora.
Gerne.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die aktuelle Eskalation betrachten? Eskalation ist ja schon eigentlich beschönigend, also den Krieg, der gerade auf ukrainischem Territorium geführt wird. Das fragen wir in dieser Sendung und Roland hat sich gemeldet.
Wirtschaft ja hin und her, aber letztendlich ist doch jeder unterwegs, wieder hier seine Kohle zu machen und seine blöden großen SUVs zu verkaufen. Man sieht doch, was da rumfährt. Und der normale Bürger sitzt an der Straße. Ich bin so viel schon in der Dings mit Wohnmobil bis Albanien unterwegs gewesen. Selbst in Ungarn betteln die Leute, das ist ganz schlimm. Und das interessiert den Typen da überhaupt nicht. Der ist irgendwie doch ein bisschen, naja, eben halt ein Zar, würde ich mal so sagen.
Jürgen hat auch angerufen.
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine nur aus persönlichen Hass gegenüber Selenskyj angefangen hat. Erinnern wir an das, was er mit Khodorkovsky, Nawalny und anderen macht. Und das Zweite, wie wir tatsächlich etwas unternehmen können. ein Drittel der Russen will eher schneller als später aus Russland auswandern. Lasst uns einfach alle Schleusen öffnen. Putin wird dumm rumgucken, wenn die Bevölkerung ihn verlässt. Wir denken an die DDR, die ist ähnlich zugrunde gegangen. Ja, das ist meine Meinung.
Gemeldet hat sich auch Emilia, die ist selbst in Moskau zur Welt gekommen.
Ich denke auch, dass leider der Westen keine Möglichkeit im Moment hat, den Putin zu stoppen. Meine einzige Hoffnung richtet sich auf die Russen selbst. Ich liebe dieses Volk. Ich weiß, was das für ein großartiges Volk ist. Überwindet eure Angst. Steht auf.
Der Appell von Emilia. Gemeldet hat sich auch Oliver und der schaut sich die deutsche Bundesregierung an oder die deutsche Politiker Riege.
Also ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Putin oder unsere Erfüllungspolitiker namens Platzek, Schröder, Mützenich oder Schwesig, die ja alle nützliche Idioten offensichtlich waren für den Herrn Putin und alles mitgemacht haben. Ich frage mich, ob die Leute nichts aus dem Abkommen 1938 in München gelernt haben. Die haben tatsächlich noch die Gazprom-Speicher nach der Krim-Annexion 2014 an Gazprom verkauft in Deutschland und in Italien, haben diese ganze Situation mitverursacht durch ihre unglaubliche Naivität. Die macht mir fast mehr Angst.
Die deutsche Politik ist naiv und setzt sich aus nützlichen Idioten zusammen. So die Analyse von Oliver. Was geht Ihnen durch den Kopf? Rufen Sie gern weiter an 0331 70 99 111. SWIFT ist Englisch und bedeutet flink, rasch. SWIFT steht aber in unserem Zusammenhang, den wir hier heute besprechen, für Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, so ist richtig. Und SWIFT ist die Abkürzung dazu. SWIFT ist ein Stichwort, das in dieser Sendung schon mehrfach gefallen ist. Und unser Hörer Max hat eine Frage dazu. Er sagt, was würde es denn tatsächlich bringen, wenn wir Russland abklemmen aus diesem Bankennetzwerk und hätte das nicht fatale geopolitische Folgen? Wir haben gedacht, wir müssen da nochmal schnell einen Wirtschaftsjournalisten ins Programm holen und zwar niemand anderen als Nicolas Liefen. Sie kennen ihn aus dem schönen Morgen. Jetzt begrüße ich ihn zur Mittagszeit. Hallo, Herr Liefen.
Ich hätte fast gesagt, schönen guten Morgen, aber hallo.
Lassen wir auch noch gelten. SWIFT ist das Bankenabkommen, also das Netzwerk für die Abwicklung von Zahlungen und Wertpapiertransaktionen weltweit. Welche Folgen hätte es für Russland davon abgeklemmt zu werden?
Na, erstmal muss man sagen, die Sanktionen, die ja jetzt beschlossen wurden, die heißen ja nichts anderes, als dass sich die Banken in Russland kein Geld mehr leihen können an den europäischen Finanzmärkten und auch nicht als Kreditgeber aufgeben können. Aber ansonsten könnte Russland jetzt noch alle Geschäfte tätigen. Und bei SWIFT ist es halt einfach so, dass man sie komplett abklemmt vom internationalen Zahlungsverkehr. Das heißt, alles das, was Russland verkaufen möchte und verkauft auch zum Teil, Öl, Gas, Kohle, Getreide, was auch immer, Aluminium, und so weiter, die Rohstoffe, das alles könnte quasi nicht mehr bezahlt werden, wenn dieses System nicht richtig funktioniert. Das heißt, dieses Geschäft würde quasi, ich möchte nicht sagen von heute auf morgen, aber eigentlich dann doch brach liegen. Es gibt immer noch ein paar andere Möglichkeiten, die sind aber sehr umständlich, die sind nicht ganz so sicher, die sind sehr teuer. Von daher, das wäre quasi, ich möchte nicht sagen der Todesstoß, aber es wäre so, dass man das Geschäft quasi, das Auslandsgeschäft damit komplett lähmen würde.
Okay, das Geschäft Russlands, welche Folgen hätte das für den Rest der Weltwirtschaft, dass ja diese Transaktionen dann mit Russland auch nicht ausführen könnte?
Absolut. Und deswegen gibt es ja auch so Stimmen aus Deutschland, die sagen, nee, damit schaden wir uns ja letztendlich selbst, weil wir natürlich zum Beispiel Öl brauchen, wir brauchen Gas und auch das müssen wir ja irgendwie bezahlen. Und das wäre in diesem Fall auch nicht mehr nötig. Und die große Sorge, die eben auch noch da ist, ist, dass Russland natürlich große Kredite laufen hat. Und zwar Kredite, die zum Teil von europäischen Banken gegeben wurden. Vornehmlich von französischen Banken, ein paar italienische sind auch noch dabei, österreichische Banken, ein paar auch aus Deutschland. Und der Punkt ist, dass Russland da mit, ja, die einen sagen 30 Milliarden, andere sagen bis zu 70 Milliarden Euro in der Kreide steht. Und wenn das System nicht mehr funktioniert, können sie die Kredite einfach nicht mehr bezahlen. Das heißt, die Banken blieben möglicherweise auf sehr, sehr großen Schäden sitzen.
Also das erstmal nüchtern zum Sachverhalt. Ja. Max' Frage geht aber darüber hinaus.
Also meine Frage bezieht sich darauf, was wir uns davon erhoffen, wenn wir jetzt als Sanktion fordern, Russland vom SWIFT-Verfahren auszuschließen. Ich sehe die symbolische Wirkung dahinter. Ich sehe, dass man das nicht unbeantwortet lassen kann, was Russland gerade tut. Aber ich frage mich, ob das nicht eventuell Teil einer weiteren Eskalation werden kann, wenn wir Russland weiter in die Hände von China drängen und weiter eben Handelsbeziehungen kappen.
Also Max spricht da mögliche geopolitische Auswirkungen an. Können Sie das einschätzen?
Also zwei Sachen angesprochen. Das eine war, dass er gesagt hat, was bringt das eigentlich? Und natürlich bringt das was, weil Russlands Staatsfinanzen sie darauf beruhen, dass sie vor allen Dingen Öl und Gas und Kohle verkaufen. Und der andere Punkt, da hat er vollkommen recht, Russland wird sich dann China weiter annähern. Es ist in der Zwischenzeit so, dass Russland ein eigenes Zahlungssystem hat mit den Anrainerstaaten, dass China ein eigenes Zahlungssystem hat und dem würde sich sicherlich Russland denn annähern. Also diese Frage kann man nur letztendlich bejahen. Es ist dann so, wenn SWIFT quasi geblockt würde für Russland, dann wird sich Russland auf jeden Fall China weiter annähern. Das machen sie aber sowieso. Also das, was wir im Augenblick sehen, es wird eine neue Pipeline gebaut, es wird sehr viel Gas geliefert. Wladimir Putin war ja auch bei den Olympischen Spielen und hat dort fleißig Hände geschüttelt. Von daher, wir sehen diese Annäherung auch schon so. Die wird sich wahrscheinlich noch fortsetzen. Aber klar, wenn SWIFT blockiert werden würde, dann wird sich das sicherlich noch beschleunigen und verstärken.
Der Finanzjournalist Nicolas Lieven und seine Antwort auf die Frage unseres Hörers Max, welche Folgen es hätte, Russland aus dem Bankennetzwerk SWIFT abzuklemmen. Besten Dank für die Bereitschaft, hier ganz kurzfristig einzuspringen, Herr Lieven. Danke sehr.
Ja, tschüss.
Ich frage Sie heute, wie betrachten Sie den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt seit gestern Nacht? Und es gehen ganz, ganz viele Meldungen ein, telefonisch bei uns hier unter 0331 70 99 111, wie auch in den Netzwerken. Und gemeldet hat sich Micha und der dockt nochmal an das, was wir eben gerade gehört haben von Nicolas Lieven, als der über SWIFT gesprochen hat und die Frage, welche geopolitischen Auswirkungen es hätte, Russland abzuklemmen von diesem Bankennetzwerk.
Jetzt fokussieren wir uns alle auf die Ukraine. Was mir viel mehr Angst macht, die ganzen anderen diktatorischen Länder, also nennen wir sie mal so, von allen voran China. Die beobachten jetzt wirklich ganz genau, was der Putin tut. Und wenn er mit der Nummer durchkommt, ja, was soll die denn daran hindern, sich als nächstes Mal Taiwan einzuverleiben?
Das ist die Frage von Micha und gemeldet hat sich auch Elisabeth.
Ich möchte eigentlich auch mal als Frau sprechen, weil es sich doch herauskristallisiert, dass das aus meiner Sicht ein Krieg der Männer ist. Das ist Putin, das ist seine ganze Regierungsmannschaft, die man ja auch in den Nachrichten gesehen hat. Das sind Männer wie Erdogan, das sind Männer wie Trump, das sind Männer wie das chinesische Staatsoberhaupt. Also ich fühle mich da als Frau überhaupt nicht wiedergespiegelt. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, also es sind wieder Frauen und Kinder, natürlich auch Männer sicherlich, die am Ende doch vielfach die Auswirkungen ausbaden müssen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir als Frauen, die wir über die Hälfte der Weltbevölkerung darstellen, vielleicht eine Idee entwickeln, wie wir da unser Statement setzen können.
Meint Elisabeth. Gemeldet hat sich auch Andreas und der sagt, wir müssen weiter miteinander im Gespräch bleiben.
Nach meiner Meinung gibt es keine Rechtfertigung für irgendeinen Krieg. Keine. Aber wenn ich ein Problem lösen will, muss ich auf jeden Fall immer die Perspektive des anderen auch betrachten. Und das muss ich sowohl in der diplomatischen Auseinandersetzung als auch zur Lösung des Krieges. In diesem Fall heißt es, dass man jetzt, man muss ja das Problem irgendwie lösen, trotzdem auf Russland zugehen muss und mit ihnen so verhandeln, dass sie ihre Ziele, nicht die jetzt die Kriegsziele, sondern die vorher festgelegten Ziele, eventuell berücksichtigt in einem gewissen Maße bekommen.
Die Ansicht unseres Hörers Andreas 0331 70 99 111, das ist die Nummer, auf der Sie sich melden können mit den Gedanken, die Sie haben. 100.000 Menschen sind auf der Flucht innerhalb der Ukraine. Unsere Nachrichten melden, dass sich Brandenburg beispielsweise auf die Ankunft von Schutzsuchenden vorbereitet, in Eisenhüttenstadt, in Frankfurt an der Oder. Und die russischen Truppen breiten sich aus in der Ukraine. Die Hauptstadt Kiew wird beschossen. Russische Truppen sind offenbar unterwegs, die Stadt einzunehmen. 130 Menschen sollen in dem Krieg bereits gestorben sein. Über die aktuellen Entwicklungen kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Moskau sprechen, mit Christina Nagel. Hallo Frau Nagel.
Hallo, grüß Sie.
Was wissen Sie über die Kampfhandlungen? Wie ist die Lage aktuell in der Ukraine?
Also es ist wohl so, dass im nördlichen Stadtviertel von Kiew tatsächlich gekämpft wird. Das heißt, da sind russische Truppen. In welcher Anzahl, mit welcher Technik, das ist schwer für uns von dieser Stelle aus zu sagen. Die Menschen sind aufgefordert worden, in ihren Häusern zu bleiben, beziehungsweise in den Schutzräumen. Und zeitgleich versuchen andere russische Truppenteile von mehreren Seiten weiter auf Kiew vorzurücken. Da stoßen sie aber auf erbitterten Widerstand auch der ukrainischen Regierungstruppen. Aber das sind natürlich jetzt nicht die einzigen Kämpfe. Das heißt, es wird weiter gekämpft in der Ostukraine, im Süden der Ukraine, aber auch im Westen der Ukraine gibt es jetzt zunehmend Sirenenalarm. Es wird gekämpft in Vinnytsia, in Odessa, in Cherson. Also noch finden überall im Land im Prinzip Gefechte statt und Kämpfe statt. Und es sieht nicht so aus, als wenn es so schnell enden würde.
Sie sprechen von erbittertem Widerstand der ukrainischen Armee. Wie gut ist die vorbereitet auf diesen Überfall?
Also ich glaube schon, dass diese Armee natürlich deutlich besser aufgestellt ist als 2014. Das hat man ja auch immer wieder gesagt und das zeigt sich jetzt auch. Sie ist natürlich auch besser ausgestattet und ausgerüstet. Und ich glaube, und das kann man jetzt so ein bisschen schon sehen, wenn man sich die Frontlinie da bei Kiew anguckt, dass man natürlich viel Wert darauf gelegt hat, die Hauptstadt auch tatsächlich zu schützen. Also mein Eindruck ist, dass da wirklich sehr verstärkt geguckt wurde, dass da es nicht so ohne weiteres möglich ist, diese Stadt zu überrennen. Und deshalb ist es auch für die Russen deutlich schwieriger, da weiterzukommen. Ein russischer Militärexperte hat uns heute gesagt, dass sich die Russen vermutlich mehr erwartet hätten, auch von diesem ersten Kriegstag schon. Selbst in der Ostukraine sei man nur ein paar Kilometer weiter ins Land vorgerückt. Das hätte man sich sicherlich angesichts der deutlichen Übermacht an Technik, an Manpower doch wahrscheinlich anders vorgestellt.
Jetzt haben die EU und hat die USA gestern Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Diese Sanktionen sollen unter anderem den russischen Finanzsektor betreffen, Energie, Transportsektor. Jetzt hat ein Kreml-Sprecher heute im Gegenzug, Zitat, symmetrische und asymmetrische Gegenmaßnahmen angekündigt. Was meint er damit?
Ja, da müssen wir dann alle in die Glaskugel gucken. Da hat man sich noch nicht zu geäußert, was das im Einzelnen heißt. Wenn es symmetrisch ist, das sind immer diese spiegelbildlichen Sachen. Das heißt, wenn Banken sanktioniert werden, dann sanktioniert eben im Gegenzug auch Russland Banken. Das ist das, was man von den Diplomaten kennt. Der eine weist zwei Diplomaten aus, dann weist der andere auch zwei Diplomaten aus. Aber es gibt eben auch asymmetrische Dinge. Das heißt, es könnte eben auch etwas ganz anderes, einen ganz anderen Sektor plötzlich treffen. Und da kommt ja dann sehr schnell die Frage, könnte es der Gassektor sein. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Da hat Gazprom auch nur gestern noch mal gesagt, nein, das würde es sicherlich nicht treffen. Und es gibt einen Grund, der dafür spricht, dass das tatsächlich nicht passiert. Denn wenn Russland den Gashahn nach Europa zudreht, dann fließt im Umkehrschluss auch kein Geld mehr in den Haushalt. Und dieses Geld wird gerade natürlich angesichts der Sanktionen, die da kommen, dringender gebraucht denn je.
In Russland hat es in zahlreichen Städten Demonstrationen gegeben gegen die Aggression, gegen den Krieg, gegen die ukrainischen Nachbarn. Können Sie einschätzen, wie groß diese Protestbewegung ist?
Das ist schwer einzuschätzen, weil nur wenige der Leute, die diesen Krieg wirklich kritisieren, gehen auf die Straße, trauen sich auf die Straße zu gehen, denn das sind ja nicht genehmigte Kundgebungen und die werden immer sehr schnell abgeräumt und im Keim erstickt. Das hat man gestern auch in Moskau gesehen. Da war sehr schnell Polizei da, die Plätze wurden abgesperrt, es wurde geprügelt, die Leute wurden festgenommen, allein fast 1000 Festnahmen in Moskau und deshalb ist das Protestpotenzial, glaube ich, größer, aber das ist jetzt noch nicht das, was man auf den Straßen sieht. Ob das irgendwann dazu kommt, das vermag ich an dieser Stelle noch nicht zu sagen.
Berichtet uns Christina Nagel über die Lage in der Ukraine und die russischen Reaktionen auf den Einmarsch und die daraufhin verhängten Sanktionen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Nagel.
Gerne.
In dieser Sendung habe ich Sie gefragt, wie geht's Ihnen mit den Entwicklungen, die wir seit gestern früh erleben? Sehen Sie Verhandlungsmöglichkeiten? Gibt es für Sie persönlich Schlüsse, die Sie daraus ziehen? Und wir haben zusammengeschnitten, was hier an Ansichten und Meinungen in der Sendung zu hören war.
Ich bin mittlerweile deutsche Staatsbürgerin und ich finde, es ist eine Schande, dass Deutschland viele wichtigen Schritte gerade blockiert.
Bei SWIFT ist es halt einfach so, dass man sie komplett abklemmt vom internationalen Zahlungsverkehr. Das heißt, alles das, was Russland verkaufen möchte und verkauft auch zum Teil, könnte quasi nicht mehr bezahlt werden. Die große Sorge, die eben auch noch da ist, ist, dass Russland natürlich große Kredite laufen hat. Und zwar Kredite, die zum Teil von europäischen Banken gegeben wurden. Und der Punkt ist, dass Russland da mit, ja, die einen sagen 30 Milliarden, andere sagen bis zu 70 Milliarden Euro in der Kreide steht. Und wenn das System nicht mehr funktioniert, können sie die Kredite einfach nicht mehr bezahlen.
Es gibt natürlich Möglichkeiten, weiter diplomatischen Druck auf Russland auszuüben. Es gäbe die Möglichkeiten von Waffenlieferungen. Aber solange tatsächlich der Westen nicht auch militärisch eingreifen will, und das will er erklärtermaßen nicht und vernünftigerweise nicht, läuft es in der Tat darauf hinaus, Russland in der Ukraine weitgehend walten zu lassen.
Ich bin leider der festen Überzeugung, dass die Ukrainer überhaupt keine Chance gegen die Russen haben. Und ich den Ukrainern ehrlich gesagt empfehlen würde, alle weiße Fahne zu hissen.
Ein Drittel der Russen will eher schneller als später aus Russland auswandern. Lasst uns einfach alle Schleusen öffnen. Putin wird dumm rumgucken, wenn die Bevölkerung ihn verletzt.
Meine einzige Hoffnung richtet sich auf die Russen selbst. Ich weiß, was das für ein großartiges Volk ist. Überwindet eure Angst. Steht auf.
Radio 1. Die Weber. Mit Katja Weber.